Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. In unserer siebten Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Nachhaltige Beschaffung, fairer Handel und ökologisch-sozialer Konsum schauen wir auf die faire Einkaufspolitik der Stadt München, die sich in den 2000er Jahren auf den Weg gemacht hat, Produkte unter Beachtung sozialer Standards einzukaufen. Das gilt zum Beispiel für Natursteine, Sportbälle oder Blumen. Darüber haben wir in der letzten Sendung berichtet. Heute geht es um Holz, Papier, Spielzeug, Textilien oder IT-Produkte. Schaut die Stadt beim Einkauf dabei auf Siegel, Zertifikate oder Labels mit sozialen Kriterien? Gibt es überhaupt passende Siegel in diesen Bereichen? Und auf was sollten Verbraucherinnen und Verbraucher achten? Darüber hinaus wollen wir wissen, wie können wir gewährleisten, dass im internationalen Handel soziale und menschenrechtliche Standards in der Lieferkette beachtet werden? Und welche Rolle kann dabei der faire Handel als Alternative zum derzeitigen Weltwirtschaftssystem spielen? Darüber sprechen wir mit Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Mit Susanne Jordan von Naga IT. Mit Martin Glöckle von Pro Regenwald, mit Patrick Niemann von der christlichen Initiative Romero, mit Johanna Kusch von der Initiative Lieferkettengesetz und mit Manuel Blendin vom Forum Fairer Handel.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Schauen wir zunächst, was München bzw. die Stadtverwaltung beim fairen Einkauf oder bei der nachhaltigen Beschaffung auf den Weg gebracht hat. München war nach Potsdam bundesweit die zweite Kommune, die im Jahr 2002 einen Stadtratsbeschluss gefasst hat, keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit einzukaufen. Es folgte im Jahr 2006 ein Beschluss, nur noch fair oder regional produzierte Blumen zu beschaffen, sofern die Blumen nicht aus dem städtischen Gartenbau stammen. Seit 2014 kauft das Referat für Bildung und Sport der Stadt nur noch genähte Fuß- und Handbälle aus fairem Handel. Auch bei Natursteinen aus Asien, Afrika oder Lateinamerika wird ein Zertifikat von einem unabhängigen Dritten verlangt, um Kinderarbeit auszuschließen. Und seit der Novellierung des Bayerischen Bestattungsgesetzes im Jahr 2016 dürfen auf kommunalen Friedhöfen in München nur Grabsteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit verwendet werden. Dazu müssen Zertifikate vorgelegt werden, aber noch immer werden auch Eigenerklärungen der Steinmetze akzeptiert, die nur schwer zu überprüfen sind. Kurzum, dass die Stadt einige Produkte unter Beachtung sozialer Kriterien einkauft, ist positiv. Aber da geht doch sicher noch mehr. Darüber haben wir mit Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Umwelt und Gesundheit gesprochen. Zunächst wollten wir von ihr wissen, wie man es schafft, dass die städtische Verwaltung beim Einkauf stärker auf faire und sozialverträgliche Produktionsbedingungen achtet.
Ja, das ist ein längerer Prozess, dafür auch mehr Bewusstsein zu schaffen. Ich denke, das ist ein relativ neues Thema, schon seit einigen Jahren. Es gibt in der Verwaltung schon einige Leute, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt haben und die sehr offen und aufgeschlossen sind und da auch was voranbringen wollen. Wichtig in der Verwaltung ist natürlich immer die Rechtssicherheit. Vor einigen Jahren wurde auf EU-Ebene und auf Bundesebene mit neuen vergaberechtlichen Grundlagen auch mehr Rechtssicherheit geschaffen, um soziale und ökologische Kriterien im Beschaffungsprozess zu berücksichtigen. Das heißt, diese rechtlichen Voraussetzungen und diese Sicherheit sind einfach wichtig für die Kommunen. Das ist das eine, also das erste im Prinzip. Und wichtig ist auch, wenn Ausschreibungen gemacht werden, die Dienststellen, welche eben auch bestimmte Produkte einkaufen, mit ins Boot zu holen und ihnen auch Unterstützung zu geben bei der Umsetzung. Also so, dass sie auch Beratung kriegen, Unterstützung, dann sind sie auch eher bereit, sich wirklich auch so auf Pilotsachen einzulassen oder das einfach mal zu versuchen mit anderen Kriterien in der Ausschreibung. Und eine neue Idee oder eine neue Planung, die aktuell ist, ist, dass das RGU im Rahmen, das nennt sich Programm Integriertes Handlungskonzept Klimaschutz, das ist vom Stadtrat verabschiedet und wird immer wieder fortgeschrieben, sind jetzt Finanzmittel genehmigt worden von 2019 bis 2021 für die Schulung städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema nachhaltige Beschaffung. Und das ist eine sehr schöne Sache, weil jetzt haben wir Finanzmittel, um das innerhalb der Stadtverwaltung auch zu installieren. Und die Planungen laufen gemeinsam mit dem Personal- und Organisationsreferat, die ja auch die städtischen Fortbildungen organisieren und machen. Und ab 2020, also ab nächsten Jahr, gibt es eintägige praktisch orientierte Basisschulungen zum Thema nachhaltige Beschaffung. Die werden angeboten und zwar im städtischen Fortbildungsprogramm, was ein großer Erfolg ist, weil dadurch haben alle Zugang dazu. Ich bin sehr neugierig, wie das angenommen wird. Ziel ist es, als ersten Schritt mit dieser eintägigen Basisschulung beim alltäglichen städtischen Einkauf, zum Beispiel von Lebensmitteln und Catering, von Büromaterialien und Papier, soziale und ökologische Produkte zu kaufen. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei den normalen Dienststellen sitzen, dürfen ja selber einkaufen bis zum gewissen Limit. Und wenn da irgendwie mehr Bewusstsein ist und mehr Achtsamkeit auch im Bereich Nachhaltigkeit, dann ist da schon viel gewonnen. Und bei der Schulung geht es dann schon auch um das Thema klimafreundliche Beschaffung. Also das ist auch ein Teil davon. Mhm. Und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, wie das angenommen wird.
Das war jetzt die Verwaltungsebene. Dann schauen wir doch auf die politische Ebene. Wie steht denn, wie aufgeschlossen steht denn der Stadtrat und die Stadträtinnen und Stadträte dem Thema faire Beschaffung gegenüber?
Also aus meiner Erfahrung gibt es bei den Stadtratsfraktionen, bei dem sehr umfassenden Thema der Nachhaltigkeit, schon eine Offenheit und sehr wohl Interesse. Es geht bei dem Thema Nachhaltigkeit ja um die Zukunft aller und insbesondere unserer Kinder und auch nachfolgender Generationen. Das heißt, aktuell mit dem aktuellen Stadtratshearing zum Thema nachhaltige Entwicklungsziele ist das Thema Nachhaltigkeit auf politischer Ebene auch angekommen. Und das Thema nachhaltige Beschaffung oder faire Beschaffung ist ein wichtiger Baustein einer nachhaltigen globalen Entwicklung. Also es ist eine feste Säule. Und insbesondere auch die Kommunen haben beim sozialverantwortlichen Einkauf als öffentliche Instanz eine Vorreiterrolle und können mit guten Beispielen vorangehen. Und der Münchner Stadtrat hat ja die Beschlussvorlagen der letzten Jahre zur Weiterentwicklung der fairen bzw. nachhaltigen Beschaffung mit vereinzelt kleinen Änderungsanträgen meist einstimmig beschlossen. Also ein politischer Wille, diese nachhaltige Beschaffung zu installieren, ist da. Dies zeigt auch, dass alle Stadtratsfraktionen eben das unterstützen und sich politisch einig sind. Also es ist jetzt kein Thema, was politisch fragwürdig ist. Und in den letzten Jahren gab es zu dem Thema nachhaltige Beschaffung, also jetzt so die letzten 3, 4, 5 Jahre, gab es leider nur vereinzelt Stadtratsanfragen beziehungsweise Anträge. Und ich hoffe, dass das Thema nachhaltige Beschaffung im Zuge der aktuellen Diskussion um die Nachhaltigkeit auch politisch wieder mehr in den Fokus gerückt wird.
Was steht denn in den nächsten Jahren beim Thema faire Beschaffung an? Also viel Bewusstseinsarbeit habe ich jetzt schon rausgehört, ist da auf der Agenda. Aber gibt es auch ganz konkret neue Produkte, die in Zukunft fair eingekauft werden sollen?
Aktuell in Planung bezüglich neuer Produkte ist nichts. Wir haben uns jetzt sehr konzentriert auf das Thema Schulung. Man muss schon gucken, dass man das auch gut installiert. Das heißt, unser Thema im Moment oder beziehungsweise in diesem Jahr war, die Schulung auf den Weg zu bringen und Bewusstsein hierfür zu schaffen, dass dieses Bewusstsein und dieses Wissen auch in das Alltagshandeln der Stadtverwaltung beim Einkauf integriert wird. Also das ist nochmal so eine Hebelwirkung, die von einer ganz anderen Seite kommt. Ein wichtiges Thema perspektivisch aus meiner Sicht ist weiterhin das Thema Einkauf von Arbeitskleidung für städtische Dienststellen. Vor einigen Jahren war das noch nicht so einfach. Mittlerweile gibt es aber einige Ausschreibungen und Best-Practice-Beispiele von anderen Kommunen, gute gelungene Beispiele, die wünschenswert wären, dass man das in München auch umsetzt. Das heißt aber, dass die jeweiligen Dienststellen, die Arbeitskleidung besorgen, sich auch dafür interessieren und mitmachen müssten. Genau, die Frage ist immer, wie kommt man dann an die Dienststellen hin? Aber ich denke, das ist für mich so ein Schwerpunkt, wo noch viel Potenzial drin steckt.
Trotzdem die Frage, auch wenn da jetzt nichts auf der Agenda steht, warum kauft die Stadt nicht mehr faire Produkte ein? Wo liegen da die Hürden? Vielleicht nochmal zusammengefasst.
Ja, also zum einen ist es so, es hängt natürlich vom Angebot ab auf dem Markt und davon, für welche Produkte auf dem Markt auch Zertifikate mit Sozialstandards und auch Siegel zur Verfügung stehen. Da muss man im Vorfeld einfach recherchieren und schauen. Und es ist halt sehr unterschiedlich. Für viele Produkte gibt es zwar nachhaltige unternehmenseigene Zertifikate, also die Unternehmen anbieten, aber eben das, was für eine Kommune ja immer wichtig ist, dass der Nachweis oder das Siegel auch von unabhängigen Dritten kontrolliert wird. Und da ist das Angebot an Siegeln oder Zertifikaten eingeschränkter. Und es hängt zum anderen natürlich auch von der Bereitschaft ab der städtischen Dienststellen, zunehmend auch soziale Aspekte bei den Ausschreibungen zu berücksichtigen. Es gibt bundesweit viele politische Beschlüsse zur fairer Beschaffung, aber in der praktischen Umsetzung in den Kommunalverwaltungen hapert es teilweise noch. Also das gibt so einen guten Überblick. Viele Projekte, viele Ausschreibungen klappen gut, aber bei manchen stockt es dann auch. Und das zeigen auch diverse Studien und Rückmeldungen aus anderen Kommunen. Auch in München haben wir Schritt für Schritt bei einzelnen Produktgruppen diese Erfahrungen gemacht. Bei manchen klappt es gut, bei manchen ist es ein bisschen schwieriger, das umzusetzen. Und es geht um ganz praktische Dinge manchmal, woran es hapert. Wie kann man denn soziale Kriterien in die Ausschreibungen so formulieren? Welche Nachweise gibt's? Welche Firmen können diese Anforderungen überhaupt erfüllen? Und sind die Firmen auch bereit, sich umzustellen? Also beim Beispiel Textilien, wo man damals bei einer Ausschreibung damals einfach gemerkt hat, die Firmen, mit denen die Stadt bisher zusammengearbeitet hat, die haben sich mit diesem Thema noch nicht sehr beschäftigt. Wir haben mehrere Gespräche geführt. Genau, aber mittlerweile gibt es auf dem Markt auch im Bereich Textilien deutlich mehr Firmen, die das auch anbieten. Also Arbeitskleidung aus fairer Beschaffung mit Sozialstandards.
Sagt Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt München. Perspektivisch ein wichtiges Thema, hat Silvia Baringer gesagt, ist das Thema Arbeitskleidung. Und in der Tat gibt es im Textilbereich inzwischen sehr gute Labels und Siegel, zum Beispiel Fair Wear Foundation oder GOTS. Und nicht zu vergessen, es gibt seit September 2019 auch ein erstes staatliches Textilsiegel, den grünen Knopf. Der aber ist leider nicht zu vergleichen mit den gerade erwähnten Labels. Moniert wird zum Beispiel, dass die Kontrollen beim grünen Knopf nicht bis zum Baumwollfeld, also bis zum Anfang der Lieferkette reichen, sondern nur die Arbeitsbedingungen in den Fabriken geprüft werden. Oder dass es keinerlei Verpflichtung für Unternehmen gibt, sich für den grünen Knopf zu bewerben. Darüber haben wir in einer anderen Sendung schon ausführlich berichtet. Schauen wir als nächstes auf IT-Produkte. Da nachhaltige Alternativen zu finden, ist fast aussichtslos. Zumindest das Fairphone hat sich auf den Weg gemacht, die Produktionsbedingungen fairer zu gestalten. Aber zu 100% fair ist das Smartphone bei Weitem nicht. Das trifft auch auf die Computermaus des Vereins Naga IT zu, die immerhin nach Aussage des Vereins zu 2/3 fair ist. Wir haben mit Susanne Jordan, der Gründerin von Naga IT, gesprochen.
Naga IT ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind gerade 6 Mitarbeiter. Und wir versuchen, faire IT auf dem Markt zu etablieren, sozusagen, indem wir Bildungsarbeit machen, was unfaire IT ist, also wie die Arbeitsbedingungen in der Computerindustrie sind. Und auf der anderen Seite auch gleichzeitig ein eigenes, faires Produkt haben, nämlich eine Computermaus, die unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt wird.
Wie definieren Sie denn fair? Und vielleicht dann gleich, wenn wir das so im Gegensatz stellen, wie schauen denn in der Regel die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von konventionellen Computermäusen oder überhaupt in der IT-Industrie aus bei der Produktion?
Faire Arbeitsbedingungen definieren wir als ausbeutungsfrei. Also es geht wirklich um die Situation am Arbeitsplatz, dass halt natürlich keine Kinderarbeit, keine Zwangsarbeit etc. dort stattfindet, aber auch, dass die Menschen, die dort arbeiten, so entlohnt werden, dass sie halt davon leben können und dass sie eine geregelte Arbeitszeit haben, die eben nicht, also auf gar keinen Fall über den IDO-Vorgaben von 60 Stunden die Woche sind, aber eigentlich eher ein 8-Stunden-Tag, dass sie ein gewisses Mitspracherecht irgendwie haben oder zumindest eine Möglichkeit, sich zu artikulieren, wenn was nicht passt am Arbeitsplatz, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht krank werden von der Arbeit, also jetzt nicht Rückenschmerzen, sondern dass sie nicht vergiftet werden. In der Elektronikindustrie ist das mit giftigen Dämpfen immer ein Thema. Genau, das ist so im Groben das, was wir unter fair verstehen.
Das heißt im Umkehrschluss, dass es in der konventionellen IT-Produktion oder wir können auch speziell auf die Computermäuse schauen, dass es da eben ganz massive Arbeitsrechtsverletzungen gibt?
Genau, das ist ja eigentlich in der ganzen globalen Produktion der Fall. bloß bei jetzt Klamotten oder sowas, da gibt es halt schon faire Alternativen und bei IT gab es eben sehr lange gar nichts Alternatives, also nichts Faires, weil, glaube ich, auch das Bewusstsein nicht so da ist. Bei elektronischen Geräten stellt man sich halt immer noch so vor, man schmeißt irgendwie einen Erzklumpen in die eine Seite von der Maschine und auf der anderen Seite kommt dann ein Handy raus. Also dass das so ganz automatisiert hergestellt wird, aber es ist schon noch sehr viel Handarbeit auch in der Produktionskette von IT-Geräten. Deswegen ist es natürlich auch ausbeutungsanfällig wie alle anderen Industrien, wie Spielzeugindustrie, Lebensmittelindustrie, Textilindustrie.
Ich habe mir das Schaubild auf Ihrer Internetseite zur Lieferkette der fairen Maus angesehen und war da selber auch erschrocken, das, was Sie jetzt so ein bisschen beschrieben haben, wie viele Akteure, Rohstoffe, Einzelprodukte, Produktionsschritte es da gibt, um so eine Maus zu produzieren. Und Sie schreiben dort auch auf Ihrer Seite, dass Ihre Maus zu 2/3 fair ist. Welche Produktionsschritte sind denn bei Ihrer Maus fair? Was noch nicht und woran liegt das?
Fair ist das, was man sich so gemeinhin erstmal unter Produktion vorstellt, also dass die Leiterplatte bestückt wird, also die Bauteile draufgelötet werden und die Maus zusammengebaut wird, getestet wird und so, also dass eine Maus entsteht. Das ist unter sehr fairen Arbeitsbedingungen in einer Integrationswerkstatt hier in Regensburg. Dann braucht man ja aber dafür Bauteile, die man halt verbauen kann. Und da wird es dann schwieriger, weil wir das nicht selber organisieren können. Also die Produktion, was ich vorher beschrieben habe, die Endfertigung, das können wir selber organisieren. Aber die Bauteile werden halt von konventionellen Herstellern hergestellt, die ein gewisses technisches Know-how haben müssen und auch große Maschinen. Deswegen auch einfach mehrere Millionen im Jahr produzieren müssen, damit sich das lohnt. Das heißt, wir können nicht auf irgendwie selber ein kleines Projekt gründen. Das heißt, wir müssen auf bestehende Hersteller zurückgreifen und da können wir halt aussuchen, welchen Hersteller nehmen wir? Und wenn wir keinen finden, der gute Arbeitsbedingungen hat, dann müssen wir einen mit schlechten Arbeitsbedingungen nehmen. So kommt es dann halt, dass bei den Bauteilen haben wir einige, wo gute Arbeitsbedingungen sind in den Fabriken und einige, wo nicht gute Arbeitsbedingungen sind, weil wir da einfach keine Wahl haben.
Also ich komme nochmal auf dieses Schaubild zurück, ja, wo man so diese verschiedenen Lieferanten und Produktionsschritte gesehen. Haben Sie so eine Zahl, wie viele Akteure da beteiligt sind, bis das Produkt schließlich fertig ist oder irgendeine andere Zahl, um das zu veranschaulichen, wie schwierig das eigentlich ist?
Es wird sehr schnell sehr groß. Also wenn man die Maus erstmal anschaut, das sind erstmal so 20 Bauteile ungefähr, die da drin sind. Das ist noch überschaubar. Aber erstens arbeiten an jedem Bauteil schon mehrere Menschen mit. Dann wird es gleich viel mehr. Und dann sind in jedem Bauteil ja noch Vorbauteile, also in so einem, sag mal, in so einem bedrahteten Kondensator. Das ist eigentlich so ein kleiner Zylinder mit 2 Drähten raus, sind, glaube ich, 7 oder 8 Vorbauteile, also Folien, Drähte, Zylinder, Kunststoffteile etc. Und die werden auch alle in verschiedenen Fabriken hergestellt. Und so kommt man dann schnell auf, ich kann schwer sagen, weil wir nicht alle Zwischenschritte kennen, aber bestimmt 200 bis 500 involvierte Firmen, ja, also wenn man die Rohstoffgewinnung auch mit reinrechnet. Und dann sind natürlich noch die ganzen Transportunternehmen zwischen jeder Fabrik ist irgendwie ein Transportunternehmen noch eingeschaltet.
Und Sie haben ja jetzt gesagt, Sie überprüfen oder schauen auch nach, ob eine Firma fair oder halbwegs korrekt auch produziert und korrekte Arbeitsbedingungen beachtet. Machen Sie das alles von Standort hier bei uns oder fahren Sie auch mal vor Ort und checken das und überprüfen das?
Also wir versuchen schon, möglichst alle Lieferanten zu besuchen. Es ist nicht immer möglich, weil wir halt ein kleiner Produzent nur sind und die können halt auch einfach sagen, nö, wir empfangen sie nicht, weil keine Zeit. Also das ist dann auch wirklich keine Ausrede, sondern für die ist das einfach völlig irrelevant, ob wir bei ihnen kaufen oder nicht und die haben Besseres zu tun. Wir entscheiden das viel auch im Moment noch, je nachdem in welcher Region eine Fabrik ist. Also in Deutschland sind mir zumindest keine Arbeitsrechtsverstöße in der Elektronikindustrie bekannt, in den Fabriken hier. Also da findet man das einfach nicht, dass die Leute da regelmäßig 12 Stunden arbeiten am Fließband und keine Pausen haben oder so. Wohingegen in China ist das halt gang und gäbe und da fahren wir hin und also im ersten Schritt können wir da meistens nichts ändern, sondern weisen erstmal darauf hin, dass hier in Europa halt eine Nachfrage nach fairen Produkten gibt, dass das überhaupt erstmal bekannt wird, auch in den Fabriken dort.
Und das funktioniert dann auch? Gibt es dann viele positive Reaktionen auch?
Na, die finden das schon gut, weil wir auch jetzt im Gespräch dann erklären, wir haben Interesse daran, dass es ein fairer Handel ist, also auch fürs Management, also für die Arbeiter, fürs Management, für uns, für alle, dass wir ihnen halt auch die Lieferzeiten irgendwie nicht so kurz machen und auch faire Preise zahlen, da freuen sie sich natürlich drüber. Aber bei unseren geringen Stückzahlen wird es dann halt trotzdem nicht so gleich dann das ganze System geändert, dass die Leute dann weniger arbeiten müssen und so.
Schauen wir doch mal auf die Abnehmer Ihrer Maus. Wer sind denn Ihre Kunden?
Unsere Kunden sind Privatkunden, das kann ich dann nicht näher spezifizieren, weil das über Internet bestellt wird. Mhm. Aber wir haben auch ein paar Firmen, die bei uns ihre Mäuse bestellen. Und was jetzt auch ein bisschen mehr wird, ist die öffentliche Hand, dass sie bei uns Computermäuse bestellt. Also wir hatten letztes Jahr einen Großauftrag aus Niedersachsen, wo wir die ganze Polizei ausstatten konnten mit unseren Mäusen. Und jetzt haben wir eine Anfrage aus Baden-Württemberg, wo es dann auch um einen Rahmenvertrag über 4 Jahre ginge. Und genau, in diese Richtung soll es eigentlich auch gehen, weil wir wollen ja nicht irgendwelchen Privatleuten eine Maus aufschwatzen sozusagen, die sie gar nicht brauchen, sondern wir wollen, dass dort, wo sowieso Mäuse gekauft werden, faire Mäuse gekauft werden.
Und ich meine, die öffentliche Hand oder Bund, Länder und Kommunen haben ja auch eine gewaltige Marktmacht. Wenn da die Nachfrage besteht, würde sich dann vielleicht auch was in der Lieferkette ändern?
Genau, dann, wenn wir halt nicht mehr irgendwie 3.000 im Jahr produzieren oder so, sondern irgendwie 100.000, dann haben wir halt schon ein bisschen größere Stückzahlen. Also 100.000 ist in der Elektronikindustrie jetzt noch nicht so die Masse, aber man wird auf jeden Fall mehr wahrgenommen als mit so ganz wenigen.
Jetzt haben Sie Baden-Württemberg erwähnt, Niedersachsen. Wie schaut es denn mit den bayerischen Kommunen aus? Wie schaut es mit dem Freistaat aus?
Der ist noch nicht auf uns zugekommen, der Freistaat. Gemeinden haben wir, also da verkaufen wir dann eher so einzelne Mäuse mal, aber so einen größeren Auftrag haben wir aus Bayern noch nicht bekommen. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, wir gehen jetzt auch nicht auf die zu. Also im Gespräch erwähnen wir das natürlich mal oder auf einer Konferenz, wenn es sich ergibt oder so. Aber wir machen jetzt da keine Werbung oder Akquise oder so, weil das schaffen wir einfach vom Team nicht. Wir sind ja nicht so viele Leute und müssen uns um die Produktion kümmern und machen ja auch noch Bildungsarbeit. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass die auf uns zukommen.
Genau, Sie haben die Bildungsarbeit erwähnt, auch schon eingangs. Was machen Sie denn? Für wen bieten Sie Bildungsveranstaltungen an?
Wir haben gerade ein laufendes Bildungsprojekt, was über 1,5 Jahre geht. Also das läuft jetzt dann leider aus. Aber in diesem Projekt sind 2 Kolleginnen ganz viel an Schulen gewesen und haben dort mit den Schülern und Schülerinnen Workshops gemacht, wo die Schüler auch Mäuse selber gelötet haben, damit sie auch ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was bedeutet es eigentlich Elektronik, also aus was besteht meine Maus, und haben dann zusätzlich noch einen inhaltlichen Input gemacht über globale Gerechtigkeit und eben die Probleme, die auftreten in der Computerindustrie, also die menschenrechtlichen Probleme.
Soweit Susanne Jordan, Gründerin von Naga IT. Um die Schwierigkeiten, faire IT zu produzieren, wirklich zu verstehen, genügt ein Blick auf das erwähnte Schaubild zur Lieferkette der Maus auf der Internetseite www.naga-it.de und dann rechts den Reiter Lieferkette anklicken. Laut Münchner Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2013 soll übrigens auch beim Einkauf von IT-Produkten stärker auf faire Arbeits- und Produktionsbedingungen geachtet werden. Warum nicht Niedersachsen sich als Vorbild nehmen? Wir kommen zum Thema Holz und Papier. Auf Tropenholz verzichtet die Stadt schon seit den 90er Jahren. Laut Beschluss des Umweltausschusses des Stadtrats vom 25. März 2014 wurde zudem festgelegt, dass bei der Beschaffung von Holz ökologische Kriterien angewendet werden sollen. Da heißt es, dass auf Tropenholz verzichtet und nur Holz mit Zertifikaten zur Nachhaltigkeit eingesetzt wird. Dabei wird auf das Siegel von PEFC und FSC verwiesen. Aber auch Eigenerklärungen der Händler werden akzeptiert. Bei beiden Siegeln geht es in erster Linie um nachhaltige Waldbewirtschaftung. Aber bei beiden finden sich auch soziale Kriterien. So heißt es zum Beispiel in Prinzip 4 der 10 Prinzipien des FSC-Siegels: Die Waldbewirtschaftung soll das soziale und ökonomische Wohlergehen der im Wald Beschäftigten und der lokalen Bevölkerung langfristig erhalten oder vergrößern. Zitat Ende. Jedoch findet man zu PEFC und FSC auch eine Menge an kritischen Stimmen. Wir wollten von Martin Glöckle von Pro Regenwald wissen, wie gut diese Labels aus seiner Sicht sind.
Also die Schwierigkeit bei den Labels ist, dass sie sehr unterschiedliche Standards hinsichtlich Ökologie und Sozialem haben. Da gibt es schon seit Jahren auch große Auseinandersetzungen, wie man die verbessern kann. Zur Stadt München muss man sagen, dass sie ja schon sehr früh diesen Tropenholzverzicht erklärt hat. Das war schon 1990 und sich da unseres Wissens nach auch sehr gut dran hält. Uns ist nichts bekannt mit Skandalen oder irgendwie doch mal dem Einsatz von Tropenholz. Sie setzt das scheinbar ganz gut um. Zu FSC und PFC gibt es dann eben noch zu sagen, dass die Standards eben auch von Land zu Land unterschiedlich sind. Das ist dann so ein bisschen die Schwierigkeit, insbesondere wenn es dann an tatsächlich mal Tropenholz oder Holz aus nicht-europäischen Regionen geht, dass da ja dann auch großflächig Plantagen zertifiziert werden. Der Pestizideinsatz ist nicht ganz klar geregelt oder es ist übermäßig erlaubt. Für Holz aus Europa oder aus Deutschland, was ja dann eben die Stadt München bezieht, kann man schon sagen, dass das FSC-Siegel ja strenge Kriterien hat und auch glaubwürdige Kriterien.
Und das PFC?
Beim PFC, das hat niedrigere Standards als das FSC-Siegel. Liegt vielleicht auch daran, dass es als Gegenbewegung zum FSC entstanden ist. Das heißt, auch die Kontrollen sind ein bisschen anders. Es ist eher ein wirtschaftsnahes Zertifikat oder dass die Holz- und Forstindustrie sich entwickelt hat, weil ihnen das FSC vielleicht auch zu streng war.
Also da muss man bei beiden Siegeln ein bisschen aufpassen, oder das heißt ein bisschen aufpassen, wenn es um Hölzer außerhalb Europas geht. Habe ich dich da richtig verstanden?
Das ist richtig, ja. Also grundsätzlich bei Holz würde ich sagen, ist lokal besser als aus weiter Ferne und mit Siegel.
Dann habe ich ja vorhin erwähnt, dass die städtische Verwaltung auch Eigenerklärungen der Händler akzeptiert, wenn sie Holz einkauft. Was hat es mit diesen Eigenerklärungen auf sich?
Bei den Eigenerklärungen geht es darum, dass nicht jeder Holzhändler oder jeder Schreiner FSC oder PFC zertifiziert ist, weil das ja auch teuer ist und sowas. Und trotz allem wollen die natürlich auch an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen. Und weil bei öffentlichen Ausschreibungen der Stadt München dann oder auch im Bund inzwischen FSC oder PFC verlangt wird, wenn man die Händler aber nicht ausschließen will, müssen die dann eben eine entsprechende Eigenerklärung abgeben, dass ihr Holz den Standards von FSC oder PEFC entspricht. Das wird dann auch über Dritte kontrolliert. Also in der Regel ist das das Bundesamt für Naturschutz oder das Thüneninstitut, also so eine forstliche Untersuchungslabor. Und die prüfen dann, ob das Holz von diesem Händler den FSC oder PEFC-Ansprüchen genügt. Und das findet eben auf Kosten dieses Händlers statt. Also der muss dafür dann sorgen, dass sein Holz entsprechend geprüft wird.
Ich habe mir jetzt gedacht, Eigenerklärung, der Holzhändler schreibt da, dieses Holz, was ich euch da verkaufe, ist aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Schöne Grüße, euer Holzhändler. Also es ist schon ein bisschen mehr, was hinter dem...
Es ist deutlich mehr, ja. Also so einfach läuft es nicht.
Man hat es jetzt schon ein bisschen gemerkt. Eigentlich ist Pro Regenwald mit dem Einkauf der Stadt beim Thema Holz ganz zufrieden. Aber man kann es sicher auch besser machen. Welche Vorschläge hätte denn Pro Regenwald an die Stadt, dass sie vielleicht noch stärker auf ökologische, aber auch auf soziale Kriterien beim Einkauf schaut? Oder gibt es denn ein Siegel? Du hast es ja auch anklingen lassen. FSC und PEFC ist schon in Ordnung, sage ich jetzt mal so platt. Aber gibt es denn auch ein wirklich ganz gutes Siegel, wo man wirklich sagen kann, das erfüllt alle Kriterien, die sich Pro Regenwald so vorstellt?
Also wahrscheinlich gibt es das Siegel nicht, das alle Kriterien, die wir uns vorstellen, erfüllt. Was sehr nah am Optimum ist, ist Naturland, die sehr, sehr strenge Kriterien haben. Da ist vielleicht dann eher die Schwierigkeit, dass die Menge an Holz vermutlich noch nicht herbekommen. Also das ist dann eher die Schwierigkeit, weil es wird ja doch dann, wenn man so sieht, was in München alles gebaut wird und was öffentlich gebaut wird und wofür Holz benötigt wird und an Inneneinrichtungen und so weiter, dass da nicht genügend Masse oder Menge an Holz zur Verfügung steht mit diesen optimalen Kriterien. Aber generell gilt natürlich schon eher auch mal lokal zu schauen und dann ist vielleicht auch nicht immer das Siegel das Wichtigste. Weil es Schwierigkeiten im Moment in Osteuropa gibt, also in Rumänien wird sehr, sehr viel abgeholzt. Und unserer Meinung nach ist dann wahrscheinlich irgendwie der kleine Waldbesitzer oder der Wald aus Niederbayern eben dann doch näher und besser, auch wenn er kein Zertifikat hat, als skandinavisches oder rumänisches Holz mit einem Siegel.
Schauen wir doch mal auf die Länderebene, schauen wir auf den Freistaat Bayern und auch auf den Bund. Was gibt's da zu sagen? Wie kaufen Bund und Länder oder insbesondere Bayern Holz ein?
Also Bund und Länder haben da mehr oder weniger die gleiche Beschlusslage, die eben auch FSC und PFC verlangt in der Ausschreibung. Sie gehen beide nicht ganz so weit, wie es eben München macht, mit einem Tropenholzverzicht. Also das ist im Bund und in den Bundesländern eben auch in Bayern möglich. Aber FSC, PFC oder die angesprochene Eigenerklärung wird auch da verlangt.
Okay, dann großer Bereich auch Thema
Papier. Schauen wir da wieder auf die Stadt München. Wie kauft die Stadt denn Papier ein? Achtet sie da auch auf soziale und vor allem auch ökologische Kriterien beim Einkauf?
Also es gibt zu Büromaterial einen Beschluss der Stadt München, der verschiedene Kriterien auflistet. Neben dem Preis geht es da auch um Umweltkriterien, die eben in die Wertung einbezogen werden. Also es geht dann um Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, Ressourcenschonung und so weiter. Und es wird auch explizit auf das Siegel mit dem blauen Engel verwiesen. Und die Stadt München selbst, also die Stadtverwaltung, ist da schon relativ gut. Die ist nahezu, wenn man den Zahlen, die man so findet, glaubt, schon bei 100% Recyclingpapier, das sie in der Stadtverwaltung einsetzt. Wie es dann bei städtischen Schulen oder nachgeordneten Behörden oder sowas ist, das weiß ich nicht, beziehungsweise ist auch sehr schwierig, da Zahlen zu finden. Aber den Beschluss dazu gibt's.
Du hast den blauen Engel erwähnt. Ist das das ausschlaggebende, wichtigste Siegel oder was gibt's da alles in diesem Bereich?
Also im Papierbereich gibt's eine Vielzahl an Siegeln. Ich würde die jetzt auch gar nicht alle aufführen wollen, weil es vielleicht auch nur verwirrend ist und man den schlechten auch gar nicht so viel Öffentlichkeit geben sollte. Also das glaubwürdigste und mit den höchsten Standards ist tatsächlich bei Recyclingpapier das mit dem blauen Engel. Es gibt dann, was man im Moment recht häufig sieht, dann gerade vom FSC, den wir ja schon angesprochen haben, auch Papiersiegel, FSC Mix oder FSC Recycling. Die sind, insbesondere das FSC Mix ist bei weitem nicht so weitgehend wie eben der blaue Engel und das erfüllt den höchsten Standard.
Sagt Martin Klöckle von Pro Regenwald.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Am 20. November 2019 hat die christliche Initiative Romero den Toys Report bzw. den Spielzeug Report 2019 vorgestellt. Darin wird beschrieben, wie als Fließbandarbeiter getarnte Ermittler von China Labor Watch in chinesischen Spielzeugfabriken gravierende Arbeitsrechtsverletzungen entdeckt haben. Auftraggeber der 5 untersuchten Fabriken sind laut des Toys Reports unter anderem die internationalen Konzerne Disney, Hasbro, Mattel und Lego. Über die Ergebnisse des Reports haben wir mit Patrick Niemann von der christlichen Initiative Romero gesprochen. Zunächst wollten wir von ihm wissen, welches Spielzeug in den geprüften Unternehmen produziert wird.
Das reicht von Legoland Ritterschwertern und Schilden, die in den Legoland Shops verkauft werden, über diese kleinen Thomas & Friends Mini-Trains, die Mattel herstellt, bis zu vielen Produkten aus dem Disney-Eisprinzessinnen-Merchandise. Der Film ist ja gerade in die Kinos gekommen und da wird wahnsinnig viel an Plastikprodukten dort gerade hergestellt in den Fabriken. Und generell finden wir in den Fabriken eigentlich alle Arten von Spielzeug, in der Regel aus verschiedenen Kunststoffen, teilweise mit Elektronikkomponenten. Und das Spektrum reicht dabei eigentlich von billigen Kleinstspielzeugen bis hin zu irgendwelchen singenden und tanzenden Puppen, die hierzulande dann für 35 Euro über den Ladentisch gehen.
Welche Arbeitsrechtsverletzungen werden denn in dem Toys Report beschrieben? Können Sie da uns ein paar Beispiele schildern?
Also wir finden seit vielen Jahren dort, beziehungsweise unser Recherchepartner China Labor Watch, schwere Verstöße gegen das chinesische Arbeitsrecht, das an sich erstmal gar nicht so schlecht ist, aber das wenig kontrolliert wird. Und darunter sind massive Überstunden, staatlich erlaubt sind maximal 36 im Monat. Und in diesem Jahr wurden dann bis zu 126 Überstunden pro Monat festgestellt in einigen Fabriken. Und ein großes Problem ist, dass die Arbeiterinnen während der regulären Arbeitszeiten, das ist der reguläre 8-Stunden-Tag, wenn sie nur das arbeiten, bekommen sie eigentlich nur einen Hungerlohn von etwas über 200 Euro. Der reicht bei den gestiegenen Lebenshaltungskosten eigentlich gar nicht zum Überleben. Und nur durch diese Überstunden können sie sich einigermaßen über Wasser halten. Und das funktioniert aber nur während der Hochsaison für das hiesige Weihnachtsgeschäft. Danach kommt eigentlich kein existenzsichernder Lohn mehr zustande. Also sozusagen ab dem Ende Weihnachtsgeschäft für ein halbes Jahr laufen die Bänder dort langsamer, es werden kaum noch Überstunden gemacht. Und das ist natürlich erstmal eine Arbeitsentlastung, aber es gibt einfach nicht mehr genug Geld dann für die Leute.
Sind denn diese Arbeitsbedingungen in den 5 Fabriken, so wie Sie sie jetzt schildern, in der chinesischen Spielzeugindustrie eher die Regel oder wurden bei diesem Test oder bei dieser Überprüfung jetzt vor allem solche Unternehmen ausgesucht, die eh schon für ihre schlechten Arbeitsbedingungen bekannt waren?
Also ich muss sagen, dass das eigentlich eher die Regel ist und das geht eigentlich sogar über diese Überstundenproblematik und die Hungerlöhne noch hinaus. Zum Beispiel trifft es vor allem auch Frauen in diesen Fabriken, die zum Beispiel schwanger sind. Es werden häufig die staatlich vorgeschriebenen Sicherheitsschulungen gar nicht durchgeführt. Das heißt, da sitzen dann auch tatsächlich Schwangere am Arbeitsplatz, die keinen Mutterschutz genießen, die mit denselben giftigen Substanzen umgehen wie ihre Kolleginnen. Und viele von diesen Menschen sind eben auch Wanderarbeiterinnen, die in absolut unwürdigen Fabrikunterkünften hausen. Und ja, das sind ja alles Markenfirmen, die wir da gefunden haben. Und die bieten ihren Arbeiterinnen dann zum Teil Schlafräume mit 15 Personen in einem kleinen Zimmer mit Bettwanzenbefall, ohne fließend Wasser. Und das trifft in diesem Falle Markenunternehmen, von denen man eigentlich erwartet, dass sie die ganzen sozialen Kriterien, die sie in ihren Verhaltenskodizes aufführen, auch tatsächlich effektiv überprüfen. Das findet aber nicht statt. Diese Markenunternehmen lassen in der Regel ihre Fabriken zertifizieren vom Sozialprogramm des Weltspielwarenverbandes, das ICTI Ethical Toy Program. Das arbeitet aber oft mit Audits. Da wird dann ab und zu mal in die Fabrik reingeschaut. Für einen Tag wird die Fabrik dann hübsch gemacht und das Tempo gedrosselt. Aber danach geht dann der Hochbetrieb wieder weiter. Also es wird sehr ineffektiv kontrolliert.
Das sind keine unangemeldeten Tests und Überprüfungen?
In der Regel nicht. Oder beziehungsweise dann wird eben schnell die Warnung ausgegeben, Achtung, die Prüfer kommen, und dann werden schnell noch ein paar Masken verteilt. Wir hatten dieses Jahr den Fall, dass ein Audit stattfand und an dem Tag wurden dann tatsächlich auch mal die persönliche Schutzausrüstung verteilt, also Masken, Hauben, Handschuhe. Sowas kommt immer wieder vor.
Jetzt haben Sie eingangs gesagt, dass eigentlich die Arbeitsgesetze in China ganz gut sind, auf dem Papier. Deswegen meine Frage, wie viel Verantwortung trägt denn der chinesische Staat für die Missstände?
Tja, das lässt sich in der Regel bei der Produktion im, ja, China jetzt gehört nicht mehr so ganz zum globalen Süden dazu, aber oft trägt der Staat eine Mitverantwortung, aber eben auch auf Druck der Unternehmen. Das heißt, wenn wir jetzt einen weniger scharfen Wettbewerb auf der internationalen Ebene hätten, dann werden wir der Handlungsrahmen für den Staat auch ein bisschen größer. Er ist natürlich auf diese Produktion ein Stück weit angewiesen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Arbeitsgesetze zwar auf nationaler Ebene eigentlich erstmal ganz gut gedacht sind, aber in der Regel vor Ort in der Region nicht überprüft werden. Wir haben da keine freien Gewerkschaften, in der Regel überhaupt gar keine Gewerkschaftsvertreter in den Fabriken, oder die Vorarbeiter wählen entweder selber die Gewerkschaftsvertreter oder sind selber Gewerkschaftsvertreter. Also die werden in der Regel dort nicht gewählt und da hätte der Staat natürlich einen Spielraum. Den nutzt er gemäß der Parteilinie natürlich dann nicht unbedingt aus.
Jetzt haben Sie im Jahr 2018 auch schon einen Toys-Report veröffentlicht. Hat sich da im Vergleich zum Vorjahr irgendwas verändert, sei es zum Schlechten hin, aber auch zum Guten?
Also wir hatten im vergangenen Jahr eine Fabrik mit extrem hohen Überstundenzahlen, mit 175 Überstunden monatlich im August 2018. Die haben das deutlich runtergefahren, weil da dann das Sozialprogramm des Spielwarenverbandes sozusagen denen damit gedroht hat, eben das Zertifikat auslaufen zu lassen. Das heißt, zumindest vorübergehend hat sich da was gebessert. Bei den anderen Fabriken, die liegen nach wie vor im Durchschnitt. Wir haben über das vergangene Jahrzehnt eine Tendenz zu etwas sinkenden Überstundenzahlen. Also da hat sich graduell was verbessert, aber das kommt tatsächlich immer nur auf öffentlichen Druck zustande. Also es ist nicht so, dass sozusagen generell eine Tendenz zum Besseren erkennbar ist. Und zu befürchten steht natürlich, dass durch den Handelskrieg mit China jetzt nochmal wieder mehr Druck aufkommt, also dass insgesamt die Produktion sinkt und die Fabriken nochmal in einen stärkeren Konkurrenzkampf eintreten. Also Entwarnung kann ich nicht geben, aber es gibt hier und da punktuelle Verbesserungen.
Wer ist denn da jetzt stärker in der Pflicht oder an wen richten sich jetzt Ihre Forderungen? Es gibt den Fabrikbesitzer, der unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen produzieren lässt. Es gibt die globalen Konzerne, die von diesen menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen dadurch profitieren, dass der Gewinn größer wird. Und es gibt den chinesischen Staat, der, ich sag's jetzt mal ein bisschen pauschal, mehr oder weniger tatenlos zuschaut. Wo gehen Ihre Forderungen hin?
Die Kritik verteilt sich natürlich an alle Akteure. Alle müssten da ihren Teil zu beitragen. Was wir in erster Linie machen, ist eben die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Das geht sowohl an den Verbraucher, der immer wieder nachfragen kann. Es gibt eben noch kein Siegel für sozialverträglich hergestellte Spielzeuge. Das fehlt völlig. Es gibt natürlich so Nischen. Im Weltladen bekommt man dann was. Oder teilweise gibt es dann Stoffprodukte, die dann mal Fairtrade zertifiziert sind. Aber in der großen Breite gibt es kein Siegel. Und da können die Konsumenten eben auch Druck aufbauen auf die hiesigen Spielwarenunternehmen zum Beispiel, aber auch auf die globalen, da eine E-Mail schreiben, anrufen, im Geschäft nachfragen. Das ist das eine. Aber das reicht nicht. Man kann ja nicht die ganze Verantwortung beim Konsumenten ablassen. Ich sehe auch den deutschen Staat da in der Verantwortung. Es ist ja vielfach schon ein Thema in den Medien gewesen, dass wir ein Lieferkettengesetz brauchen, das einfach vorschreibt, dass gewisse Mindeststandards eingehalten werden. Das ist dann noch nicht ein ambitioniertes Arbeitsrecht, aber dass sozusagen die ganz großen Menschenrechtsverletzungen da schon mal ausgeschlossen werden. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass wir natürlich von diesem Kundendruck auf die Hersteller hierzulande zum Beispiel uns auch erhoffen, dass die sich eben bewegen. Wir sind da in Gesprächen mit dem Deutschen Spielwarenverband und mit einigen Vorreiterunternehmen, die selber auch sagen, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Wir haben mit diesen Sozialprogrammen, die es gerade gibt, haben wir keinen Hebel. Wir brauchen da jetzt ein vernünftiges Siegel. Und genau, das funktioniert natürlich nur, wenn sich da einige Unternehmen beteiligen und nicht nur ein paar. Und deswegen braucht es da eben auch einen Druck in der breiten Masse.
Gibt es da einige Unternehmen aus dem Spielzeugbereich, die da vorangehen?
Die gibt es. Das ist jetzt, gerade ist der Prozess noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, deswegen möchte ich da noch keine Lorbeeren verteilen, aber es gibt einige Unternehmen, die sagen, ja, wir müssen da was ändern. Es gibt natürlich auch ein paar Unternehmen, die vorwiegend in Deutschland fertigen lassen, wo jetzt nicht unbedingt die Arbeitsbedingungen immer perfekt sind, aber die Möglichkeiten, sich bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen, natürlich größer sind. Gleichermaßen sagen wir natürlich nicht, kauft nur bei den deutschen Herstellern, denn das würde die Arbeitsplätze, die jetzt in China sind, natürlich auch noch weiter gefährden. Wir fordern ja nicht, dass es da gar keine Arbeitsplätze mehr gibt, sondern dass die Arbeit zu würdigen Bedingungen eben dort stattfindet.
Soweit Patrick Niemann von der christlichen Initiative Romero über den Toys Report bzw. den Spielzeugreport 2019, der gravierende Arbeitsrechtsverletzungen in chinesischen Spielzeugfabriken dokumentiert. Für Spielwaren gibt es, wir haben es gehört, bisher keine Siegel des fairen Handels. Die Stadt kauft aber nur Spielzeug mit dem GS-Siegel, geprüfte Sicherheit. Leider ist das nur ein Siegel für Produktsicherheit. Soziale Kriterien bei der Produktion spielen keine Rolle. Wie bekommt man alle Akteure dazu, auf faire Art und Weise Geschäfte zu machen? Wie bekommt man vor allem die ganz großen Player, sprich Konzerne, dazu? Mit einem Lieferkettengesetz. Die internationale Menschenrechtsorganisation Business and Human Rights Resource Center und die Zürcher Hochschule zeigen in einer aktuellen Studie, dass die 20 umsatzstärksten deutschen Unternehmen bei der Achtung der Menschenrechte noch großen Nachholbedarf haben. Demnach erfülle keines der Unternehmen alle untersuchten Menschenrechtsstandards aus den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Die Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisation German Watch fordert daher von der Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode ein Gesetz dazu und hat dafür gemeinsam mit vielen anderen Organisationen die Initiative Lieferkettengesetz angestoßen. Mit einem solchen Wertschöpfungskettengesetz müssten alle Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen in der gesamten Lieferkette, angefangen von der Rohstoffgewinnung bis hin zur Abfallentsorgung, zu vermeiden. Bei Schäden an Menschen und Umwelt könnten Unternehmen darüber hinaus haftbar gemacht werden. Über das Lieferkettengesetz wollten wir mehr erfahren und fragten bei Johanna Kusch von der Initiative Lieferkettengesetz nach. Zunächst wollten wir wissen, was in der Studie über die Geschäftstätigkeit der 20 umsatzstärksten deutschen Unternehmen steht.
Man muss natürlich jetzt sagen, dass die Studie sich auf öffentlich zugängliches Material bezogen hat, also das, was die Unternehmen auch von sich aus bekannt geben. Es ist auf jeden Fall lohnenswert zu lesen, weil sie ergeben hat, dass beispielsweise so ein Baustein aus dieser menschenrechtlichen Sorgfalt, also aus diesem Prozessstandard, ist, dass Unternehmen die Risiken ihrer Geschäftstätigkeit analysieren und bewerten müssen. Und was ganz klar sich herausgestellt hat, ist, dass die Unternehmen zwar Risiken identifizieren, aber immer in einer Form bewerten, die sich damit befasst, wie bezieht sich dieses Risiko auf das eigene Unternehmen? Können wir dadurch einen Reputationsschaden erleiden? Stellt uns das in der Öffentlichkeit schlecht dar? Und das ist überhaupt nicht der Grundgedanke der Leitprinzipien der Vereinten Nationen zu diesem Themenbereich, sondern es geht genau darum zu sagen, okay, wir haben ein Risiko identifiziert und jetzt bewerten wir das in Bezug auf die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wann müssen wir daran? Wann müssen wir explizit Verbesserungsmaßnahmen ergreifen? Und das hängt davon ab, wie schwer ist die Verletzung für die Menschenrechte? Wie viele Menschen sind betroffen? Wie groß ist der Umweltschaden, der dadurch entsteht? Hat es Folgekonsequenzen etc.? Und da hat eigentlich noch kein Unternehmen das wirklich geschafft, diese Bewertung aus einer menschenrechtlichen Sicht vorzunehmen. Und die Initiative Lieferkettengesetz sieht in den Ergebnissen dieser Studien einen weiteren Beleg dafür, dass es ein Lieferkettengesetz braucht. Weil wenn selbst die 20 größten Unternehmen es noch nicht mal schaffen, grundlegende Anforderungen an die Menschenrechte umzusetzen, dann ist klar, wir brauchen ein Lieferkettengesetz, das es gesetzlich verbindlich macht für die Unternehmen, so einen Prozess einzuführen, weil erst dann tatsächlich der notwendige Druck da ist, was zu verändern.
Was ist denn die Aufgabe eines Lieferkettengesetzes?
So ein Lieferkettengesetz würde bedeuten, dass Unternehmen ihre wesentlichen relevanten Risiken in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen, in Bezug auf Umweltschäden, ihren Geschäftsbeziehungen analysieren, priorisieren und Gegenmaßnahmen ergreifen.
Gehen wir mal zu den Menschenrechten. Was ist denn da speziell gemeint?
Es gibt die international anerkannten Menschenrechte, auf die sich auch ein Lieferkettengesetz beziehen müsste. Das sind die verschiedenen Menschenrechtspakte, der UN-Sozialpakt, der UN-Zivilpakt. Nochmal weiter runtergebrochen sind das Recht auf eine Wohnung, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Leben. Das ist alles in Form von Menschenrechtskodizes festgehalten. Das Besondere an Menschenrechten ist halt, dass sie sich an die Staaten richten. Staaten müssen diese Einhaltung der Menschenrechte gewährleisten. Und was ein Lieferkettengesetz machen würde, ist, dass der Staat sagt, hey, wir nehmen diese Schutzpflicht, die wir haben, so ernst, dass wir Unternehmen verpflichten, Menschenrechte zu achten. Und damit kommt sozusagen der Staat seiner Schutzpflicht nach, darauf zu achten, dass Unternehmen in ihren weltweiten Geschäften nicht zu Menschenrechtsverletzungen beitragen.
Was fordert denn jetzt die Initiative Lieferkettengesetz genau von der Bundesregierung?
Die Initiative Lieferkettengesetz fordert von der Bundesregierung, dass sie in dieser Legislaturperiode noch, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, ein Gesetz verabschiedet, das zwei Komponenten beinhaltet. Dass zum einen die Unternehmen, die hier in Deutschland ansässig oder geschäftstätig sind, dazu verpflichtet, umweltbezogene und menschenrechtliche Sorgfaltsverfahren einzuführen, bezogen auf ihre gesamte Wertschöpfungskette. Wenn sie das nicht gut, nicht ausreichend machen, braucht es öffentlich-rechtliche Sanktionen, wie beispielsweise Bußgelder oder die Anordnung, das Verfahren nochmal neu anzugehen. Davon erhoffen wir uns einen sehr starken präventiven Charakter mit auch einer Wirkung vor Ort tatsächlich. Ja, wenn Unternehmen ihre Maßnahmen verbessern, ihre Auswirkungen reduzieren, die sich negativ auswirken, dann wird sich vor Ort perspektivisch etwas verbessern. Und die zweite Komponente ist eine zivilrechtliche Sanktionsmöglichkeit, also eine Erleichterung für Betroffene, Schadensersatzklagen auch vor deutschen Gerichten einzuklagen gegen Unternehmen, die ihrer Verantwortung nicht gerecht wurden. Und das für den Fall, dass dadurch, also das wirklich nur durch diesen Aspekt, wenn das Unternehmen seine Sorgfalt nicht eingehalten hat, obwohl es das hätte können und deswegen ist ein Schaden entstanden, dann soll das Unternehmen dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden können, hier vor deutschen Gerichten.
Soweit Johanna Kusch von der Initiative Lieferkettengesetz. In einer Petition fordert die Initiative, in der sich Gewerkschaften, Umwelt-, Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen und Vertreter des fairen Handels zusammengeschlossen haben, von der Bundesregierung bis 2020 ein Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen. Knapp 90.000 haben bisher unterschrieben.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Unternehmen, bei denen die Beachtung von sozialen Kriterien bei der Lieferkette schon immer eine wichtige Rolle spielten, sind die Unternehmen des fairen Handels. Den meisten Menschen dürfte der faire Handel ein Begriff sein. Wichtige Produkte des fairen Handels heutzutage sind neben Schokolade und Kaffee Bananen, Rosen, Wein, Nüsse oder Trockenfrüchte. Dazu kommen zahlreiche Handwerksartikel, Schmuck und Textilien. Verkauft werden sie in Weltläden, Bioläden, Supermärkten und auch in Discountern. Und die Umsätze des fairen Handels steigen Jahr für Jahr. Alles prima also? Nicht ganz. Denn die Fairhandelsbewegung versteht sich nicht nur als Verkaufsstelle für fair gehandelte Produkte, sondern auch als Alternative zum derzeitigen Weltwirtschaftssystem. Es geht also auch um einen Systemwechsel. Der aber ist nicht in Sicht. Deswegen ist es für das Forum Fairer Handel Zeit, kritisch Bilanz zu ziehen. Das Forum Fairer Handel versteht sich als die politische Stimme der Fairhandelsbewegung in Deutschland und setzt sich für gerechte Rahmenbedingungen für Handel und Landwirtschaft weltweit ein. Am 6. November 2019 war Manuel Blendin, Geschäftsführer des Forum Fairer Handel, auf Einladung der Fair Trade Stadt München im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München zu Gast. Er hat dort über die Möglichkeiten einer gesellschaftlichen Transformation durch den fairen Handel gesprochen. Warum es einen solchen braucht, das haben wir ihn nach seinem Vortrag gefragt.
Wir sehen, dass wir uns heute in einer Situation befinden, die von ganz vielen verschiedenen Krisen geprägt ist. Also sowohl im sozialen Bereich, wenn wir anschauen, wie das Vermögen weltweit verteilt ist, dass 8 Menschen auf dieser Welt so viel Vermögen haben wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Wir können sehen, dass es eine ökologische Krise gibt, wenn wir zum Beispiel an den Klimawandel denken oder an andere ökologische Probleme. Und wir meinen, dass die Fairhandelsbewegung schon immer ähnliche Ziele hatte, nämlich quasi strukturelle Veränderungen herbeizuführen und dass wir dazu beitragen sollten, dass es wirklich nachhaltig in unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft zugeht, also dass wir zu einer sozial-ökologischen Transformation beitragen.
Und wie der faire Handel dabei helfen kann, bei dieser Transformation, darüber sprechen wir jetzt. Vielleicht fangen wir mal so an, wenn Sie zurückschauen auf 40 Jahre fairer Handel. Jetzt habe ich heute in dem Vortrag gehört, 50 Jahre sind es schon, wo der faire Handel aktiv ist hier in Deutschland. Was würden Sie denn für eine Bilanz ziehen des fairen Handels? Ein Erfolgsmodell oder eher ein durchwachsenes? Was sagen Sie?
In der Gesamtschau und mit Blick auf die Ziele, mit denen der faire Handel gestartet ist, würde ich es eher als durchwachsen bezeichnen. Aber natürlich gibt es Bereiche, wo ich auch denke, es ist ein Erfolgsmodell. Also für 2,5 Millionen Menschen weltweit bedeuten die Einnahmen aus dem Verkauf ihrer fair gehandelten Produkte ganz essentielle zusätzliche Einnahmen und gegebenenfalls die Möglichkeit, zum Beispiel die Kinder in die Schule zu schicken. Also da gibt es ganz praktische Beispiele vieler Art, wo durch diese Idee des fairen Handels Produzentenorganisationen sich weiterentwickeln konnten, Produzentenorganisationen die Möglichkeit hatten, sich politisch zu engagieren und Strukturen zu verändern. Darüber hinaus muss man aber sagen, natürlich könnten es noch viel mehr sein, die davon heute profitieren, nach fast 50 Jahren. Der Fairhandel ist in den 70ern auch angetreten, Verbraucherverhalten im Norden zu verändern. Da muss man sagen, ja, heute kennen viele fair gehandelte Produkte, wissen, dass es das gibt. Aber wir sind mit 1,7 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr dann doch immer noch nicht in der Praxis so weit, dass man denkt, alle machen es auch. Und wenn wir überhaupt ein bisschen weiterdenken und auch unseren Lebensstil in Frage stellen wollen, dann merken wir auch, dass es viele Punkte gibt, wo das nicht Alltag ist. Und die politischen Ziele, die sich der faire Handel gesteckt hat, nämlich Strukturen im Welthandel zu verändern, da sind wir leider noch nicht so weit gekommen. Das ganz praktische Beispiel ist ein sehr positives und auch eins, was es nicht so viel gibt in diesem entwicklungspolitischen Kontext und dem zivilgesellschaftlichen Diskurs, wie man Gesellschaft verändern kann, kann der faire Handel zeigen, schaut mal, wir machen es schon. Aber wir haben auch noch viele dicke Bretter, die wir bohren müssen.
Sie haben die Strukturen angesprochen, das Weltwirtschaftssystem angesprochen, in dem Tagungsband, was Sie heute auch erwähnt haben. Da steht irgendwo an irgendeinem Aufsatz, dass der faire Handel die Guten sind im falschen, im ungerechten Wirtschaftssystem. Und da hatte der faire Handel so die Funktion als Alibi, als Stabilisierungsfaktor des eigentlich ungerechten Weltwirtschaftssystems. Passt das auch?
Also aus meiner Sicht ist das nicht per se so, aber es ist die Gefahr da, dass es dazu genutzt wird. Also aus meiner Sicht steht die Fairhandelsbewegung für politische Ziele, die nicht vereinbar sind mit so einer Alibi-Funktion. Es gibt aber natürlich immer wieder die Möglichkeit, dass einzelne Akteure, einzelne Unternehmen das sehr eng fokussieren auf, ja, wir zahlen hier ein bisschen mehr und lassen uns zertifizieren und damit ist das auch gut so. Und der Rahmen außenrum nicht dazu gehört. Und das ist eben aus unserer Sicht sehr wichtig, dass der faire Handel nicht nur der Kaffee ist, sondern das Konzept darüber hinaus, dass es darum geht, am Ende eben auch strukturell was zu verändern. Weil wir sind heute nach eben fast 50 Jahren bei 5% fair gehandelten Kaffee auf dem deutschen Markt. Selbst wenn wir das jetzt verdoppeln würden, was ja auch noch ein paar Jahre dauern würde, wahrscheinlich hätten wir immer noch nur 10%. Und aus unserer Sicht geht es darum, auch die Arbeits- und Lebensbedingungen für die anderen 90% zu verbessern. Da sehe ich den Bedarf für strukturelle Veränderungen.
Wo kann denn der faire Handel ansetzen und welche Akteure innerhalb des fairen Handels können wo ansetzen? Der faire Handel ist ja nicht eine Anzahl von Personen, da gibt es ja ganz verschiedene Strukturen. Was kann da gemacht werden?
Der faire Handel bezieht sich auf drei Säulen, nämlich auf den Handel selber, auf Bildungs- und Informationsarbeit und auf politische Arbeit. Das bezieht sich auch auf die Ziele, die ich schon erwähnt habe. Und da glaube ich, es ist eben wichtig, alles mitzudenken und auch in allen Bereichen aktiv zu sein. Und da gibt es natürlich für unterschiedliche Akteure unterschiedliche Möglichkeiten. Also ein Weltladen hat tatsächlich die Möglichkeit, auch vor Ort Informationen so weiter zu verteilen, auf politische Kampagnen hinzuweisen, Bildungsarbeit zu machen. Also gibt es oft, dass Schulklassen Weltläden besuchen oder solche Aktionen vom Weltladen angeboten werden. Die Weltläden haben aber auch die Chance, sich vor Ort noch stärker zu vernetzen mit anderen Initiativen und Bewegungen, die auch für eine sozial-ökologische Transformation eintreten und die wir vielleicht heute nicht immer auf dem Schirm haben, weil wir uns schon sehr stark auf unsere Fragestellungen, unsere Themen konzentrieren. Bei Unternehmen finde ich sehr wichtig, dass sie sehr transparent machen, wie sie agieren, wie sie die Idee des fairen Handels umsetzen und auch grundsätzlich sich positionieren dazu, dass aus meiner Sicht das Wachstumsparadigma unseres Wirtschaftssystems ein grundlegender Teil des Problems ist. Und wie sie da als Unternehmen sich zu positionieren, das ist keine einfache Antwort, aber ich glaube, es ist eine wichtige. Weil wenn wir eine grundsätzliche Veränderung wollen, müssen auch Unternehmen da zeigen, wie sie es anders machen. Und da gibt es sehr, sehr spannende Beispiele. Und auf einer politischen Ebene oder auf einer Bildungsebene gibt es noch weitere Vereine, Initiativen, Netzwerke, die dort eben aktiv sind und versuchen, Menschen darüber zu informieren und ganz konkrete Möglichkeiten anbieten, wie sie sich politisch einbringen können, damit vielleicht irgendwann die Bedingungen für alle etwas fairer sind und nicht nur für die, die innerhalb des Systems des fairen Handels schon sind.
Schauen wir nochmal auf die Politik. Da gibt es ja inzwischen ganz viele Initiativen. Sie haben heute auch in dem Vortrag die Initiative Lieferkettengesetz angesprochen. Es gibt jetzt auch den grünen Knopf von Herrn Entwicklungsminister Müller mit allen Schwächen, die er hat. Trotzdem ist es ein positives Signal, immerhin, dass sowas kommt. Den fairen Handel habe ich nie so wahrgenommen, dass er sich so auf dieser politischen Ebene bemüht und aktiv wird und auch die Weltwirtschaft als Ganzes in Fragen stellt. Heute sind auch Begriffe gefallen in den Arbeitsgruppen dann wie Gemeinwohlökonomie, Postwachstumsökonomie. So kenne ich das nicht vom fairen Handel. Tut sich da was gerade in der Szene?
Also der faire Handel ist mit dieser Idee gegründet worden. Also ganz am Anfang in den 70ern war das eine politische Aktion, wo der Handel im Hintergrund stand. Also bis die ersten Produkte verkauft wurden, gab es schon jahrelang Demos und Aktionen. Also es gibt Geschichten, die ich eben auch nur vom Hörensagen kenne, aber dass am Anfang Menschen die Schokolade im Supermarkt gekauft haben, ausgepackt und sie mit einem neuen Etikett versehen, was auf die Probleme in der Schoko, also in der Kakaoproduktion hingewiesen haben. Also dieser Bildungs- und politische Gedanken ist schon immer da, aber ich nehme wohl wahr, dass er nicht immer in dieser Breite mitkommuniziert wird. Da gibt es ganz viele Gründe, wieso das so ist. Und wir meinen aber, dass es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, das wieder zu stärken. Also wie gesagt, ich glaube, es gab auch über die ganze Zeit hinweg viele Ansätze, wo das passiert ist. Aber das noch wahrnehmbarer zu machen und das noch auszubauen, das ist auf jeden Fall etwas, was in den letzten Jahren auch schon passiert ist und auch diskutiert wurde und wo ich auch denke, das kann auch noch mehr werden.
Soweit Manuel Blendin, Geschäftsführer des Forum Fairer Handel, über Ansatzpunkte für einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel durch den fairen Handel. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Auch wenn wir gerade gehört haben, dass der faire Handel viel mehr ist als eine bloße Verkaufsstelle für fair gehandelte Produkte, falls Ihnen noch ein Weihnachtsgeschenk fehlt, gehen Sie doch in einen der Weltläden in Ihrer Nähe. In München gibt es sie in Pasing, Giesing, Haidhausen, Ludwigsvorstadt und Velpmoching. Mitgearbeitet an der heutigen Sendung hat Heidi Kaiser. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.